Mein Ziel heute Morgen ist, euch ein möglichst akkurates Feindbild zu liefern. Wir wissen alle aus den jüngsten Geschichten, wie wichtig Nachrichtendienst sein kann, vor allem bei Kriegsentscheidungen. Ich denke an das Problem in Irak. Wenn der Nachrichtendienst versagt, dann werden Ressourcen zum falschen Zeitpunkt in falschen Art und Weise vergeudet. Und es kann uns um den Sieg bringen. Ich lese gerade, also dieses Buch habe ich zum Geburtstag von meiner Mutter bekommen. Es ist auf Englisch, Inside Camp X. Hierin wird, es ist eine wahre Geschichte, es ist ein Ausbildungslager für Geheimagenten während des Zweiten Weltkrieges. Das Buch ist für mich besonders interessant, weil dieses streng geheime Lager war nur etwa 8 Kilometer östlich von meinem Heimatort am Ufer des Ontariosees. Ist der Name Ian Fleming ein Begriff? Rainer? Elmer? James Bond ist sicher ein Begriff. Also Ian Fleming ist der Autor, der Schriftsteller, der Erfinder von diesem James Bond Charakter. Und er hat trainiert in diesem Camp. Und in diesem Buch habe ich gelesen, in dem Hörsaal dieses Lagers war ein riesiges Schild. Während der ganzen Kriegszeit ist dieses Schild im Hörsaal gestanden. Und darauf stand, Know your enemy. Also, kenne dein Feind. Wer ist er? Wie stark ist er? Was sind seine Strategien? Was sind seine Methoden? Und was das Sammeln von Informationen über unseren Feind anbelangt, wir haben es relativ einfach im Vergleich zu den Geheimdiensten der Weltstaaten. So, wir haben es nicht nötig, Spionagenetze von Geheimagenten aufzustellen. Alles, was wir wissen müssen über unseren Feind, um ihn zu besiegen, finden wir in diesem Buch. Und ich werde mich heute an diese Quelle halten, um dieses Feindbild euch zu geben. Das Allerwesentlichste über unseren Feind ist sogar enthalten in unserem Leitsatz, Leitvers für diese Männerfreizeit. Hier sehen wir, mit wem wir es zu tun haben. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Ein weltumspannendes, weltbeherrschendes Netz von bösen Mächten. Angeführt von dem Teufel, der Listen gegen uns anwendet. Und der griechische Begriff hinter diesem Wort List heißt Methodeia, Methoden. Und darum geht es heute Morgen. Wie stark ist unser Feind? Und was sind seine Methoden? Und die Bibel dokumentiert einige seiner Angriffe gegen uns. Und wir werden sie jetzt analysieren miteinander. Unser Feind, er tritt auf gleich zu Anfang der Menschengeschichte. 1. Mose. Im 3. Kapitel. Wir alle kennen diese Geschichte. Wir möchten jetzt die Worte unseres Feindes anschauen, um zu erkennen, was für Methoden er anwendet. 1. Mose 3, Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Da sind wir wieder bei unserem Schlüsselwort. List. Er ist listiger als alle anderen Geschöpfe Gottes. Dass diese Schlange unser Feind ist, der Satan, das wird uns erst am Schluss der Bibel, in dem Buch der Offenbarung, uns aufgeklärt. Das ist der Satan. Und wie geht er vor? Er sprach zur Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Was hat Gott, Adam gesagt? Gott hat Adam nicht gesagt, dass sie dürfen nicht von allen Bäumen des Gartens essen, sondern dass sie von einem bestimmten Baum nicht essen dürfen. So was macht der Teufel da? Er verdreht Gottes Wort. Leicht versucht Eva zu verwirren. Aber sie war klug genug. Sie hat diese Fehlinformation gemerkt und erwidert dem Teufel, dass das nicht so ist. Also als nächstes greift der Teufel auf die glatte Lüge. In Vers 4, da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben. Er widerspricht Gott. Das ist eine glatte Lüge. Vers 5, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Können wir zwischen den Zeilen da lesen, was Satan da tut? Er suggeriert, ja, Gott will, dass ihr einfach nicht zwischen Gutes und Böses entscheiden könnt. Er möchte, dass ihr dumm bleibt, damit er über euch herrscht. Satan verleumdet dem Herrn. Und was er noch tut, er erweckt falsche Hoffnungen durch die natürlichen Begierden, die im Fleisch stecken. Ihr könnt sein wie Gott. Ihr könnt selber alles bestimmen. Und er erweckt die Hoffnung, dass sie das erlangen werden können. Wirklich sein wie Gott, was natürlich nicht stimmt. Nicht in dem Maß, dass der Teufel das verspricht. Gutes und Böses werden wir schon erkennen. Aber wir werden nicht auf diese Art und Weise wie Gott sein. Der Teufels Macht besteht in seiner Fähigkeit zu verwirren, Zweifel zu sehen, Keile einzutreiben in Beziehungen, Begierden nach Unerlaubten zu erwecken. Das sind seine Künste. Wir wollen aus dieser Geschichte erkennen, zu nichts wurde Eva oder Adam gezwungen. Satan hat sie eben nicht gezwungen. Sie ließen sich verführen. Und so bekam der Teufel seinen Fuß in die Tür und begann sofort, Gottes schöne Schöpfung zu zerstören, Chaos zu verbreiten. Und was erstaunt, was mich erstaunt, Gott ließ es zu. Das müssen wir auch erkennen. Es ist nichts, als ob Gott ohnmächtig gewesen wäre, Satan sein Handwerk zu legen. So wie Gott wollte, konnte er mit dem Hauch seines Mundes Satan vernichten. Und er wird das tun, bald. Aber unterdessen lässt der Herr Satan schalten und walten. Innerhalb gewissen Grenzen. Und das erkennen wir ganz deutlich an der Geschichte Hiobs. Es gab einmal eine Engelsversammlung vor dem Thron Gottes. Und da taucht Satan auf und Gott fragt ihn, Satan, wo kommst du her? Satan sagt, jo, bin hin und her gestreift auf der Erde, schauen, was da abgeht. Und Gott sagt, hast du aber auf meinen Knecht Hiob geachtet? Ein gottesfürchtiger, gerechter Mann, sondergleichen. Ja was, sagt Satan. Das ist keine Kunst. Natürlich betet er dich an. Du gibst ihm alles, was sein Herz begehrt. Nimm ihm das alles weg und werd ihr dich fluchen. Gott sagt, gut, Satan, all sein Zeug ist in deiner Hand. Nur darfst du seinen Leib und seine Seele nicht anmachen. Und dann mit seiner zugesprochenen Macht geht Satan wieder auf die Erde und raubt Hiob alles. Totalschaden. Und Hiob flucht Gott nicht. Die gleiche Szene wiederholt sich ein bisschen später. Satan ist wieder im Himmel. Gott sagt, so Satan, was hältst du da von Hiob? Na ja, Hauptsache ist man gesund. So sagt es die Erdenbürger. Mag, dass er schwach wird, dass er Schmerzen hat, dann wird er dich ins Gesicht spucken. Und Gott sagt, gut, du kannst machen, was du willst mit seinem Leib, aber lass ihn am Leben. Und der Satan schlägt Hiob mit hässlichen, schmerzhaften Beulen vom Scheitel bis zur Sohle. Was erkennen wir daraus? Noch eine Methode des Teufels. Seine Methoden erschöpfen sich nicht nur im geistlichen Gedankenwelt der Versuchung und Verführung. Satan hat auch die Macht, uns materiell anzugreifen und Schaden, Verluste zuzuführen. Das sind Methoden unseres Feindes. Aber etwas noch viel Wichtigeres erkennen wir aus dieser Geschichte bei Hiob. Und zwar, was Satan immer für Macht besitzt, was immer er tun kann, tut er nur das, was Gott zulässt. Es passiert keinem von uns etwas, ohne dass der Herr das weiß und zulässt. Satan ist viel mächtiger als wir alle. Und deshalb ist er gefährlich und nicht zu unterschätzen. Aber mit Gott kann Satan es nicht aufnehmen. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen. Manche Menschen auf dieser Welt haben eine Weltanschauung oder ein Weltbild, wo Gott und Satan etwa ebenbürtig sind und im Kampf gegeneinander. Und einmal gewinnt Satan, einmal gewinnt Gott. Das ist falsch. Satan ist ein Geschöpf Gottes, er ist Gott nicht gewachsen, Gott hat alles im Griff. Und weil Hiob das glaubte, gelinge es Satan nicht, ihn zu verführen, Gott zu fluchen und sein Glauben, sein Vertrauen auf den Herrn nicht aufzugeben. Hat Hiob gerungen mit Gott? Sicher. Hat er seine Gefühle und seine Gedanken ausgesprochen, unverblümt? Jawohl. Aber er hat sein Vertrauen in den Herrn nicht aufgegeben. Aber Hiob ist eben, wie der Herr sagte, ein Mann sondergleichen. Eine Ausnahme, ein Glaubensheld. Es ist nicht selten, dass es Satan gelingt, Menschen zur Sünde zu verleiten, gegen Gott sich aufzulehnen. Und dann sind unsere Sünde, unser Auflehnen und Misstrauen und Kleinglaube, was immer sie gebären für Taten, das sind Satans Erfolge. Das sind seine Trophäen. Und er rühmt sich dessen ganz gerne im Himmel. Ha, hast du gesehen, was David gemacht hat? Und mit Schadenfreude, mit dem Gesetz im Rücken, darf er mit Recht vor dem Thron Gottes sagen, Gerechtigkeit muss sein. Wer sündigt, muss sterben. Und das ist unser Feind. Ein Verführer und ein Verkläger. Und als Jesus in die Welt kam, sah es ziemlich düster aus. Satan hat alles in seinem Griff. Alle Menschen sind Sünder, die Nationen beten Dämonen an, sogar das ausgewählte Volk Gottes nennt Jesus Söhne des Teufels. Johannes 8, 44. Satan konnte sogar seine Dämonen in Menschen einspeisen und sie in Besitz ergreifen und sie fremdsteuern. Aber hierzu ist der Sohn Gottes in die Welt gekommen, um das Werk des Teufels zu zerstören. 1. Johannes 3, 8. Die entscheidende Endschlacht in diesem kosmischen Kampf um die Schöpfung Gottes spitzt sich zu in dem Treffen zwischen Jesus und Satan. Und wir wissen, wie diese Schlacht ausgegangen ist. Ich muss jetzt nicht viel Wort darüber verlieren, aber es ist hilfreich, diesen Kampf zwischen Satan und Jesus aus einer anderen Perspektive einmal anzuschauen. Vom Himmel her. Denn unser Feind ist ein geistliches Wesen. Wie sah dieser Endkampf aus der Himmelswelt her aus? Und uns wird ein Blick hinter die Kulisse gewährt in der Offenbarung, in Kapitel 12. Ich lese ab Vers 7, Offenbarung 12, 7. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie bekamen nicht die Übermacht. Und ihre Städte wurden nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworden ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden, wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnt. Wehe der Erde und dem Meer, Denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Seit dem Opfertod und seit der Auferstehung Jesu Christi ist Satan persona non grata im Himmel. Er ist rausgeworfen. Jesus hat prophetisch gesehen, wie er wie ein Blitz aus dem Himmel donnerte. Es wurde Satan das Recht, Menschen anzuklagen, entzogen. Für alle Menschen, die das Blut des Lammes in Anspruch für sich nehmen, kann Satan nichts mehr dagegen sagen. Vor Gott im Himmel. Wir sind begnadigt. Satan hat verloren. So sind die Machtverhältnisse in Bezug auf das Verklagen. Und deswegen lesen wir im Neuen Testament Stellen wie: Jesus hat die Gewalten und die Mächten völlig entwaffnet, hat sie öffentlich zur Schau gestellt, hat einen Triumph über sie gehalten. Kolosser 2,15. Oder die berühmte Stelle, mit der Glenn gestern Abend aufgehört hat, Römer 8, Vers 38. Keine Gewalten, keine Mächte, keine Höhe oder Tiefe, nicht Zukünftiges oder Gegenwärtiges, keine Mächte oder Geschöpfe Gottes kann uns von der Liebe Christi scheiden. Und Jesus selbst hat gesagt, niemand kann sie aus meiner Hand rauben. Das ist gute Nachricht. Aber bis der Herr wiederkommt, ist immer ein Aber auf dieser Erde. Wir haben gelesen, wehe der Erde, denn der Satan ist zu euch hinuntergekommen und ist sehr wütig. Und Petrus schreibt uns, 1. Petrus 5, Vers 8, der Teufel ist wie ein brüllender Löwe, der herumgeht und schaut, wen er verschlingen kann. So wie viel Macht hat unser Feind? Sicher mehr als wir. Wir sind ihm nicht gewachsen. Ich trete nicht gegen eine brüllende Löwe auf. Aber sicher hat er weniger Macht als unser Herr Jesus Christus. Christus hat ihn besiegt. Unser Feind kann uns nicht vom Herrn Jesus Christus wegreißen. Aber unser Herr hält uns in seine Hände nicht so. Im Gegensatz zum Satan hält uns unser Herr so. Und dort, da drin, sind wir geborgen und müssen Satan nicht fürchten. Die Gefahr liegt lediglich darin, dass wir nicht da drin bleiben, dass wir uns hinauslocken lassen oder hinaus verführen lassen. Da liegt die echte Gefahr für uns und darin besteht unser Kampf. Satan hat im Grunde genommen immer noch heute zwei Grundstrategien. Versuchung, dort setzt er bei unseren Begierden an. Versuchung und Verführung. Und dort setzt er bei unserer Unwissenheit beziehungsweise Leichtfertigkeit an. was Versuchung anbelangt, ich glaube, ich wette, dass jeder von uns hier weiß haargenau, wo Satan uns versucht. Im Neuen Testament, wo Satan namentlich erwähnt wird, in der Gemeinde, es hat zu tun mit den Schwachstellen, die du und ich nur zu gut kennen. Geld. Hananias und Sapphira ließen Satan ihren Herz erfüllen, damit und dadurch haben sie die Gemeinde und Gott um des lieben Geldes willen belogen. Sex. Paulus rät zu heiraten und sich einander nicht enthalten, damit Satan uns nicht versuche. 1. Korinther 7,5. Ansehen. Neubekehrten und Brüdern ohne guten Ruf sollte der Hirtendienst nicht anvertraut werden, damit sie nicht in den Fallstrich des Teufels hineinfallen. 1. Timotheus 3,7. Rechthaberei. Den Korinthern wird regelrecht eingeschärft, wie gefährlich Unversöhnlichkeit ist. Dadurch kann Satan eine ganze Gemeinde zerstören. Und Paulus schreibt, seine Satans Gedanken soll uns nicht unbekannt sein in Bezug auf Buße, vergeben und sich versöhnen, wo das nicht vorhanden und praktiziert wird. Alle diese Dinge kenne ich. Das sind meine Schwachstellen. Und gerade dort wird Satan in der Bibel namentlich erwähnt, dass er dabei ist. Und was Verführung einer Gemeinde anbelangt, da haben wir ein klassisches Beispiel im 2. Korintherbrief, im 11. Kapitel. Zweiter Korinther 11, ich lese ab Vers 3. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Paulus merkt, dass die Gemeinde steht in Gefahr. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Nun, was für andere Jesu, andere Evangelium, anderen Geist, das damals gewesen ist, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen, aber ich erzähle euch von meinen Erfahrungen. Ich lerne Leute kennen und diese Gedanken kommen auch in unsere Gemeinde. Ein Teddybär-Jesus, der sehr lieb ist und sehr friedensreich, friedbereit, sehr freundlich, aber er darf nichts über Sünde und Gericht oder Hölle sagen. Oder ein Geist, der uns Wunder und Zeichen geben sollte, uns damit begeistern, anstatt uns in die Heilung zu führen. Oder ich bin oft ein Evangelium begegnet, ein Evangelium, das die Notwendigkeit von Buße und Taufe verschweigt. Verführungen kommen in verschiedene Farben und Geschmäckern. Und das ist das Heimtückische daran. Man kann sie nicht fassen. Sie sind zahllos. Und wer sie die bringt, ist auch sehr schwierig zu fassen. Denn wenn Satan und seine Diener auftreten mit falschen Evangelien, falschen Messias, falschen Geister, er erscheint nicht als der rote Mann mit Schwanz und Hörner. Paulus schreibt in Korinthern, der Satan kann sich verwandeln und aussehen wie ein Engel des Lichtes. Und es ist kein Wunder, wenn seine Diener das auch tun. Es ist schwierig, Verführung zu erkennen, weil niemand will sich verführen lassen. Dennoch geschieht es auf Laufband. Ich habe letztens in der Schweiz Literatur gelesen von einer Gruppe. Der Anführer dieser Gruppe hat eine Vision gehabt. Ich weiß nicht, wie viele von euch Luzern kennt. Es gibt dort ein Löwendenkmal in einer Felsenwand, eine riesige getötete Löwe aus Stein. Die Vision war, dass dieser Löwe lebendig geworden ist und hat einen Feldzug durch die Schweiz, eine Erweckung. Die Schweiz kommt zum Glauben. Das wäre sich zu wünschen. Und ich sage nicht, dass das nicht geschehen könnte, dass viele Leute zum Glauben kommen. Das ist unsere Aufgabe übrigens. Aber wenn wir uns besinnen auf das, was Gott uns sagt, müssen wir erkennen, die Schrift redet nicht von großartigen Erweckungen. Finde ich nicht im Neuen Testament. Was wir finden, ist großartige Verführungen. Jesus hat gesagt, seht zu, dass niemand euch verführe. Es werden viele falsche Propheten aufstehen und die werden viele verführen. Und Paulus hat geschrieben an den Thessalonikern, bevor Jesus zurückkommt, wird Satan mit Machttaten und Zeichen der Lüge viele verführen, dafür, dass sie nicht die Liebe zur Wahrheit angenommen haben. Und Johannes uns schreibt in seiner Offenbarung, am Ende der Menschengeschichte wird der Satan losgelassen, um den ganzen Erdkreis zu verführen. Es ist durchaus verhängnisvoll, unsere Wachsamkeit niederzulassen. Aber auf der anderen Seite müssen wir keine übertriebene Angst vor dem Teufel haben. Eigentlich müssen wir überhaupt keine Angst vor Satan haben. Wir müssen vielmehr Ehrfurcht vor Gott haben. Satan kann uns nicht verführen und aus den Händen Jesu hinauslocken, wenn wir diese Worte, die wir zur Leitsatz dieser Männerrüstzeit gewählt haben, wenn wir diese Worte beherzigen. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und wir tun das, indem wir diese Waffenrüstung, die Gott uns zur Verfügung stellt, anziehen und brauchen. Und wie wir das tun, das wird Gegenstand der folgenden Vorträge sein. Aber zum Schluss will ich euch auf eine Sache aufmerksam machen. Und zwar, wie unser Kampf hier beschrieben wird. Wie sieht unser Kampf aus? Achtet ihr auf die Tätigkeitsworte. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Fällt euch etwas auf? Was für einen Kampf haben wir? In erster Linie ist das nicht ein offensiven Feldzug gegen Satan und die bösen Mächten. Dazu sind wir nicht berufen. Das ist die Arbeit unseres Herrn. Satan ist schon besiegt worden. Unser Kampf besteht in dem Stehenbleiben, in seinen Händen bleiben. Das, was er für uns erarbeitet und errungen hat und was er in seiner Gnade uns schenkt, dass wir darin feststehen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht aus diesem soliden, festen Stand weglocken oder davon verführt werden. Also die Frage, wer letztendlich siegt, ist gar keine Frage mehr. Jesus hat gesiegt. Und Satan, er führt lediglich einen Propagandenkrieg. Er will, dass die ganze Welt glaubt, dass er der Herr ist. Und die Wahrheit ist, dass er der Herr dieser Welt ist. Paulus sagt, er ist der Gott dieser Welt. Und er verblendet die, die das Evangelium nicht annehmen. Aber der Satan ist ein Gott mit Verfallsdatum. Und wenn dieses Datum erreicht wird, und der Sieg Christi endlich gefeiert wird, wenn der Herr sagt, Game over, dann werden wir Gott sehen, wie er wirklich ist. Wir werden sein wie er. 1. Johannes 3,2. Und stellt euch mal das mal vor, wir werden sein wie Gott. Die Lüge Satans, mit der er am Anfang die ganze Miserie eingeleitet hat, zu sein wie Gott. Ja, es wird wahr werden, aber nicht auf der Art und Weise Satans, sondern durch die Wahrheit und die Gnade Jesu Christi. Wenn wir darin stehen bleiben und in seiner Macht den guten Kampf gegen die Verführung und Versuchung kämpfen. Amen.